Sabul war ein kleiner, gedrungener, ungepflegter Mann von etwa 40 Jahren. Seine Gesichtsbehaarung war dunkler, nicht so fein wie die der anderen und verdichtete sich am Kinn zu einem richtigen Bart. Er trug einen schweren Winterumhang, und zwar, nach dessen Zustand zu urteilen, bereits seit dem vergangenen Winter. Die Ärmelränder waren speckig und schwarz von Schmutz. Sein Verhalten war schroff und übellaunig. Genau wie er auf Papierfetzen schrieb, sprach er in Wortfetzen. Er knurrte. »Du musst Jotisch lernen«, knurrte er Scheweck an. »Jotisch lernen? Jotisch lernen. Aber wozu?« »Damit du die Orasti-Physiker lesen kannst. Atro, Beisk und die anderen. Niemand hat sie je in Pravik übersetzt. Wird wohl auch keiner mehr tun. 6 Personen auf Anaris höchstens sind in der Lage, sie zu verstehen. In irgendeiner Sprache.« »Wie soll ich Jotisch lernen?« »Mit einer Grammatik und einem Wörterbuch.« Scheweck ließ sich nicht einschüchtern. »Und wo finde ich die?« »Hier«, knurrte Sabul. Er wühlte in den unordentlichen Regalen voller kleiner, grüner, gebundener Bücher. Seine Bewegungen waren abrupt und gereizt. Auf einem der unteren Regale fand er 2 dicke, ungebundene Bücher und ließ sie auf den Schreibtisch fallen. »Sag mir Bescheid, wenn du Atro auf Jotisch lesen kannst. Bis dahin kann ich nichts mit dir anfangen.« »Welche Art von Mathematik benutzen diese Orasti?« »Keine, mit der du nicht zurechtkommst.« »Arbeitet hier jemand in Chronotopologie?« »Ja, Tourette. Du kannst ihn fragen. Seine Vorlesungen brauchst du nicht zu besuchen.« »Ich wollte Gwarabs Vorlesungen hören.« »Wozu?« »Ihre Arbeit über Frequenz und Zyklus.« Sabul setzte sich, stand wieder auf. Er war rastlos, bis zur Unerträglichkeit rastlos. Aber hart, ein unerbittlicher Mann. »Zeitverschwendung. In der Sequenztheorie bist du viel weiter als die Alte, und die übrigen Ideen, die sie ausspuckt, sind Müll. Ich interessiere mich aber für die Simultanitätsprinzipien.« »Simultanität? Was für ein Profitler-Mist trichtert Mithis euch da oben eigentlich ein?« Der alte Physiker war wütend. Unter dem groben, kurzen Haar schwollen seine Schläfenadern an. »Ich habe selbst einen Arbeitskreis dafür gegründet.« »Werd erwachsen, werd endlich erwachsen. Du bist jetzt hier. Und hier wird Physik betrieben, nicht Religion. Hör auf mit dem Mystizismus und werde erwachsen. Wie lange brauchst du, bis du Jotisch kannst?« »Bis ich Pravik konnte, habe ich einige Jahre gebraucht«, antwortete Scheweck. Seine gedämpfte Ironie war auf Sabul restlos verschwendet. »Ich hab's in 10 Dekaden geschafft, jedenfalls gut genug, um Thos Einführungen zu lesen. Ach, verdammt, du brauchst ja einen Text, an dem du üben kannst. Na schön, nehmen wir dies. Hier, warte.« Er wühlte in einer überquellenden Schublade und zog schließlich ein Buch hervor. Ein seltsam aussehendes Buch, blau gebunden, ohne den Kreis des Lebens auf dem Einband. Der Titel war in Goldlettern geprägt und lautete »Poilea Aphio Ite«, was für Scheweck überhaupt keinen Sinn ergab, und auch die Form einiger Buchstaben war ihm fremd. Er starrte das Bändchen an, nahm es Sabul aus der Hand, schlug es aber nicht auf. Endlich hielt er es in seinen Händen, das Ding, das er immer schon hatte sehen wollen. Ein außerweltliches Erzeugnis, die Botschaft von einer anderen Welt. Er dachte an das Buch, das Pallad ihm gezeigt hatte, das Buch der Zahlen. »Wenn du das lesen kannst, komm wieder«, knurrte Sabul. Scheweck wandte sich zum Gehen. Sabuls Knurren wurde lauter. »Gib diese Bücher nicht aus der Hand, hörst du? Sie sind nicht für den Allgemeingebrauch.« Der junge Mann blieb stehen, drehte sich um und sagte nach einem Moment mit seiner ruhigen, etwas zaghaften Stimme, »Wie bitte?« »Lass niemand anderen diese Bücher lesen.« Scheweck schwieg. Sabul stand wieder auf und trat ganz dicht vor ihn hin. »Hör mal, du bist jetzt Mitglied des Zentralinstituts für Wissenschaften, ein Physiksyndik. Du arbeitest mit mir zusammen, mit Sabul. Kannst du mir folgen? Privilegien sind eine große Verantwortung, stimmt's?« »Ich soll mir Wissen aneignen, das ich nicht teilen darf«, fasste Scheweck nach einer kurzen Pause zusammen. Er sprach es aus, als handle es sich um einen Behauptungssatz in der Logik. »Wenn du auf der Straße ein Paket mit Sprengstoffzündern fändest, würdest du sie mit jedem Kind teilen, das zufällig vorbeikommt? Diese Bücher sind Sprengstoff. Kannst du mir jetzt folgen?« »Ja.« »Na also.« Sabul wandte sich ab aufgebracht durch einen Zorn, der nicht spezifisch, sondern endemisch zu sein schien. Scheweck ging behutsam, voller Abscheu und überwältigender Neugier, den Sprengstoff unter dem Arm tragend. Er machte sich an die Arbeit und lernte Jotisch. Er arbeitete Sabuls Warnung gehorchend und weil es ihm ganz natürlich vorkam, allein zu arbeiten, in der Abgeschiedenheit des Zimmers 46. Schon seit seiner frühesten Jugend wusste er, dass er in gewisser Weise anders war als alle, die er kannte. Für ein Kind ist die Erkenntnis dieses Unterschieds sehr schmerzhaft, da es sein Anderssein aufgrund der Tatsache, dass es noch nichts geleistet hat und noch nicht fähig ist, etwas zu leisten, nicht rechtfertigen kann. Der einzige Halt, den es für solch ein Kind gibt, ist die zuverlässige und liebevolle Gegenwart von Erwachsenen, die auf ihre eigene Art und Weise ebenfalls anders sind. Aber die hatte Scheweck nicht gehabt. Sein Vater war zwar absolut zuverlässig und sehr liebevoll gewesen, was immer Scheweck war und was immer er tat, Pallat hatte es gut geheißen und sich loyal verhalten, aber Pallat war nicht mit diesem Fluch des Andersseins belegt. Er war wie die anderen, wie alle anderen, denen das Gemeinschaftsleben so leicht fiel. Er liebte Scheweck, aber er konnte ihm nicht zeigen, was Freiheit ist, jenes Respektieren der Einsamkeit eines Mitmenschen, das allein die Kluft überbrücken kann. Aus diesem Grund war Scheweck an innere Einsamkeit gewöhnt, die nur von den tagtäglichen zufälligen Kontakten und Begegnungen des Kommunenlebens und von der Kameradschaft seiner Freunde ein wenig aufgefangen wurde. Hier in Abenay hatte er keine Freunde, und da er nicht in einem Schlafsaal untergebracht wurde, schloss er auch keine Freundschaften. Mit seinen 20 Jahren war er sich der Absonderlichkeiten seines Intellekts und Charakters zu sehr bewusst, um extrovertiert zu sein. Er war in sich gekehrt und reserviert, und seine Kommilitonen, die spürten, dass seine Unnahbarkeit echt war, versuchten nur selten an ihn heranzutreten. Die Abgeschiedenheit seines Zimmers wurde ihm schon bald sehr lieb. Er genoss die totale Unabhängigkeit und verließ den Raum nur zum Frühstück und zum Abendessen im Refektorium oder zu seinem täglichen, zügigen Spaziergang durch die Straßen der Stadt, um seine Muskeln zufriedenzustellen, die bisher stets an Bewegung gewöhnt waren. Danach ging er zurück ins Zimmer 46 zu der jotischen Grammatik. Einmal pro Dekade wurde er zum üblichen, alle 10 Tage zu leistenden Arbeitsdienst für die Kommune aufgerufen, aber die Leute, mit denen er da zusammen schuftete, waren Fremde und nicht gute Bekannte, wie es in einer kleinen Kommune der Fall gewesen wäre. Und so brachten diese Tage der körperlichen Arbeit keine psychologischen Unterbrechungen seiner Isolation und seiner Fortschritte in Jotisch mit sich. Die Grammatik selbst, kompliziert, unlogisch und schematisch, machte ihm Spaß. Er lernte schnell, nachdem er sich erst einmal ein Grundvokabular angeeignet hatte, denn er wusste ja, was er las. Er kannte die einzelnen Gebiete und die Termini, und wann immer er irgendwo stecken blieb, wiesen ihm entweder seine Intuition oder eine mathematische Gleichung den Weg. Aber nicht überall, wo er dann ankam, kannte er sich aus. Tus Einführung in die Temporalphysik war kein Handbuch für Anfänger. Als er sich bis zur Mitte des Werks vorgearbeitet hatte, las Scheweck längst nicht mehr jotisch, sondern schlicht und einfach Physik. Und er verstand, warum Sabul ihm die Lektüre der Urasti-Physiker als erste aufgegeben hatte. Sie waren allem, was auf Anaris während der letzten 20 bis 30 Jahre entwickelt worden war, weit voraus. Die hervorragendsten Erkenntnisse, die Sabul in seinen eigenen Arbeiten über Sequenz dargelegt hatte, waren in Wirklichkeit ungekennzeichnete Übersetzungen aus dem Jotischen. Er vertiefte sich in die anderen Bücher, die Sabul ihm gab, zumeist Hauptwerke zeitgenössischer Urasti-Physiker. Sein Leben glich immer mehr dem eines Einsiedlers. Er engagierte sich nicht im Studentensyndikat, er besuchte nicht die Versammlungen anderer Syndikate oder Föderationen, nur die der trägen Physikföderation. Die Versammlungen dieser Gruppen, Träger sowohl sozialer Tätigkeit als auch der Geselligkeit, waren in kleinen Kommunen der Rahmen, in dem sich das Leben abspielte. Aber hier, in der Großstadt, schienen sie kaum Bedeutung zu besitzen. Der Einzelne war nicht wichtig für sie. Es gab stets andere, die bereit waren, einzuspringen und ihre Sache gut machten. Abgesehen von dem 10-tägigen Arbeitsdienst und den üblichen Hausmeisterpflichten in seinem Wohnheim und in den Labors gehörte Scheweks Zeit ausschließlich ihm allein. Er verzichtete nun häufig auf körperliche Bewegung, gelegentlich sogar auf Mahlzeiten. Nie aber verpasste er die Veranstaltung, die ihm besonders wichtig war: Kwaraps Vorlesung über Frequenz und Zyklus. Kwarap war so alt, dass ihre Gedanken oft abschweiften. Die Teilnahme an ihren Vorlesungen war gering und unregelmäßig. Schon nach kurzer Zeit fiel ihr der schmale Junge mit den großen Ohren als ihr einziger ständiger Zuhörer auf, und sie begann nur für ihn zu sprechen. Die hellen, ruhigen, intelligenten Augen begegneten ihrem Blick, beruhigten sie, weckten sie. Sie fand zu ihrer alten Brillanz zurück, zu ihrer verlorenen Vorstellungskraft. Sie wagte Höhenflüge, und die anderen Studenten im Hörsaal horchten auf, verwirrt, verstört, ja sogar verängstigt, wenn sie scharfsinnig genug waren, um verängstigt zu sein. Kwarap sah ein weit größeres Universum als die meisten anderen, und davor schlossen sie geblendet die Augen. Der helläugige Junge dagegen beobachtete sie gelassen. In seinem Gesicht sah sie ihre eigene Freude. Was sie darbot, was sie ihr ganzes Leben lang dargeboten hatte, was nie ein Mensch mit ihr geteilt hatte, das nahm er an. Er teilte es mit ihr. Er war über die Kluft von 50 Jahren hinweg ihr Bruder, ihre Erfüllung. Wenn sie sich im Physikbüro oder im Speisesaal begegneten, begannen sie manchmal sofort über Physik zu reden. Zu anderen Zeiten jedoch reichte Kwaraps Energie dafür nicht aus. Dann wussten sie nur wenig zu sagen, denn die alte Frau war ebenso schüchtern wie der junge Mann. »Du isst nicht genug«, tadelte sie ihn manchmal. Er lächelte dann und seine Ohren wurden rot. Keiner von beiden wusste mehr zu sagen. Als Shevek ein halbes Jahr im Institut war, gab er Sabul einen 3 Seiten langen Aufsatz mit dem Titel »Eine Kritik der Hypothese Atros über die unendliche Sequenz«. Nach einer Dekade gab Sabul sie ihm zurück und knurrte: »Übersetzt das ins Jotische.« »Ich hatte es schon zum größten Teil in Jotisch geschrieben«, antwortete Shevek, »weil ich Atros Terminologie benutze. Ich werde das Original kopieren. Aber wozu?« »Wozu?« »Damit dieser verdammte Profitler Atros lesen kann. Am 5. der kommenden Dekade geht ein Schiff.« »Ein Schiff?« »Ein Frachter von Uras.« Auf diese Weise erfuhr Shevek, dass nicht nur Petroleum und Quecksilber zwischen den beiden getrennten Welten ausgetauscht wurden und nicht nur Bücher wie diejenigen, die er gelesen hatte, sondern auch Briefe. Briefe. Briefe an Proprietarier, an Untertanen von Regierungen, die auf der Ungleichheit der Macht fußten, an Personen, die entweder von anderen ausgebeutet wurden oder selbst Ausbeuter waren, denn sie waren ja damit einverstanden, Elemente in der Staatsmaschinerie zu sein. Tauschten solche Leute wirklich auf friedliche und freiwillige Art und Weise mit freien Menschen Ideen aus? Konnten sie wirklich Gleichheit akzeptieren und an intellektueller Solidarität teilnehmen? Oder versuchten sie nur zu dominieren, ihr Macht zu festigen, zu besitzen? Der Gedanke, tatsächlich mit einem Proprietarier Briefe auszutauschen, versetzte ihn in Unruhe. Aber es wäre doch interessant, einmal herauszufinden. In diesem ersten halben Jahr in Abenai waren so viele neue Dinge auf ihn eingestürmt, dass er einsah, wie naiv er gewesen war und möglicherweise noch immer war. Kein leichtes Eingeständnis für einen intelligenten jungen Mann. Die erste und immer noch am schwersten zu akzeptierende Neuentdeckung war die, dass man von ihm verlangte, Jotisch zu lernen und sein Wissen für sich selbst zu behalten. Eine Situation, die so neu und moralisch so verwirrend für ihn war, dass er sie noch nicht ganz verarbeitet hatte. Natürlich schadete er niemandem damit, dass er dieses Wissen nicht mit anderen teilte. Andererseits, was konnte es den anderen schaden, wenn sie wussten, dass er Jotisch verstand und dass sie es ebenfalls lernen konnten? Die Freiheit lag doch weit eher in der Offenheit als in der Geheimhaltung. Und Freiheit rechtfertigt jedes Risiko. Und er sah nicht einmal ein Risiko darin. Er schien ihm manchmal, als ob Sabul diese neue Urasti-Physik für sich privat behalten wollte, um sie zu besitzen, als Eigentum, als Quelle der Macht über seine Kollegen auf Anaris. Doch dieser Gedanke widersprach Sheveks gewohnter Denkweise so sehr, dass er große Schwierigkeiten hatte, ihn in seinem eigenen Kopf zu formen. Und als es ihm gelang, unterdrückte er ihn sofort voller Verachtung als eine zutiefst abstoßende Idee. Dann war da noch sein Einzelzimmer, ein weiterer moralischer Stachel. Wenn Kinder in einem Einzelzimmer schliefen, so bedeutete dies, dass sie die anderen im Schlafsaal so lange gestört hatten, bis diese sie nicht mehr ertragen konnten. Sie hatten egoisiert. Einsamkeit war gleichzusetzen mit Ungnade. Im Erwachsenenleben lag der Hauptgrund für die Benutzung eines Einzelzimmers im Sexualleben. Jedes Wohnheim hatte eine Anzahl Einzelzimmer und Paare, die kopulieren wollten, nutzten diese freien Einzelzimmer für eine Nacht, eine Dekade oder so lange sie wollten. Ein Paar, das eine Partnerschaft einging, bezog ein Doppelzimmer. Wenn in einer kleinen Stadt kein Doppelzimmer zur Verfügung stand, bauten sie oft eins an ein Ende des Wohnheims an und so entstanden Zimmer für Zimmer immer längere Gebäude. Von der sexuellen Paarung abgesehen, gab es keinen Grund, nicht in einem Wohnheim zu übernachten. Es standen kleine und große zur Auswahl, und wenn sich die Zimmergenossen nicht verstanden, konnten sie in ein anderes Wohnheim umziehen. Allen standen die Werkstatt, das Labor, das Atelier, die Scheune oder das Büro, was auch immer sie für ihre Arbeiten brauchten, zur Verfügung. Sie konnten sich in den Bädern zurückziehen oder sich in aller Öffentlichkeit reinigen. Sexuelle Zurückgezogenheit war stets möglich und wurde von der Gesellschaft erwartet. Darüber hinaus war Zurückgezogenheit jedoch nicht funktionell. Sie war Überfluss, Verschwendung. Die Volkswirtschaft von Annares förderte den Bau von Einzelhäusern und Wohnungen nicht, weder durch Baumaterial oder Instandhaltung, noch durch die Versorgung mit Heizung und Strom. Wer von Natur aus ungesellig war, musste sich aus der Gesellschaft entfernen und für sich selbst sorgen. Das stand jedem frei. Man konnte sich ein Haus bauen, wo immer man wollte. Nur wenn man dabei einen schönen Blick verbauen oder ein fruchtbares Stück Land verderben sollte, wurde man so lange von den Nachbarn unter Druck gesetzt, bis man es vorzog zu verschwinden. In den Randzonen der älteren Anaresti-Kommunen gab es eine Menge Einzelgänger und Einsiedler, die sich verhielten, als seien sie nicht Angehörige einer gesellschaftsorientierten Spezies. Für diejenigen jedoch, die das Privileg und die Verpflichtung menschlicher Solidarität akzeptierten, hatte die Zurückgezogenheit nur dort einen Wert, wo sie eine Funktion erfüllte. Daher war Scheweks erste Reaktion auf die Zuweisung eines Einzelzimmers eine Mischung aus Missbilligung und Scham. Warum steckten sie ihn hier hinein? Er fand den Grund bald heraus, weil es der richtige Ort für seine Arbeit war. Wenn ihm um Mitternacht etwas einfiel, konnte er Licht machen und es aufschreiben. Wenn er im Morgengrauen eine Idee hatte, entfiel sie ihm nicht gleich wieder, da es keine 4 oder 5 Zimmergenossen gab, die beim Aufstehen Unruhe verbreiteten, sich unterhielten und ihn ablenkten. Und wenn ihm überhaupt nichts einfallen wollte, wenn er tagelang am Schreibtisch saß und zum Fenster hinausstarrte, gab es niemanden, der sich hinter seinem Rücken fragte, warum er wohl in seinen Fähigkeiten nachließ. Im Grunde war also die Zurückgezogenheit für die Physik fast ebenso wünschenswert wie für den Sex, aber trotzdem war sie notwendig. Zum Abendessen gab es im Refektorium des Instituts immer ein Dessert. Scheweck genoss die Süßspeise sehr, und wenn es übrig gebliebene Portionen gab, bediente er sich. Doch sein Gewissen, sein sozialorganisches Bewusstsein litt darunter. Bekam nicht jeder in jedem Refektorium von Abenai bis höchster Gipfel das Gleiche, Zuteilung um Zuteilung? Das hat man ihm jedenfalls stets versichert. Und er hatte es auch stets so vorgefunden. Gewiss, es gab gewisse ortsabhängige Unterschiede wie regionale Spezialitäten, Warenknappheit, Warenüberschuss, provisorische Regelungen wie etwa in Projektlagern, schlechte Köche, gute Köche, eine unbegrenzte Vielzahl innerhalb eines feststehenden Rahmens. Aber kein Koch war so talentiert, dass er ein Dessert ohne die erforderlichen Zutaten herstellen konnte. In den meisten Refektorien wurde ein- oder zweimal pro Dekade ein Dessert serviert. Hier bekam man es jeden Abend. Warum? Waren die Mitglieder des Zentralinstituts für Wissenschaften etwas Besseres als andere Leute? Diese Fragen stellte Scheweck niemals anderen. Das soziale Bewusstsein, die Meinung der Mitmenschen, war die stärkste moralische Motivation für das Verhalten der meisten Anaresti. In ihm aber wirkte sie ein bisschen weniger stark als in den anderen. Von seinen Problemen waren so viele von einer Art, die andere Menschen nicht verstanden, dass er sich daran gewöhnt hatte, sie schweigend und allein zu lösen. Und das tat er auch mit diesen Problemen, die in gewisser Hinsicht sehr viel schwerer für ihn zu lösen waren als diejenigen der Temporalphysik. Er fragte niemand nach seiner Meinung, aber er nahm im Refektorium kein Dessert mehr. In ein Wohnheim zog er jedoch nicht. Er wog das moralische Unbehagen gegen den praktischen Nutzen ab und fand den letzteren schwerwiegender. In einem Einzelzimmer konnte er besser arbeiten. Seine Arbeit war die Mühe wert und er verrichtete sie gut. Sie hatte eine zentrale Funktion für seine Gesellschaft. Diese Verantwortung rechtfertigte das Privileg. Also arbeitete er. Er verlor an Gewicht. Sein Fuß ruhte leicht auf der Erde. Mangel an körperlicher Arbeit, Mangel an abwechslungsreicher Tätigkeit, Mangel an gesellschaftlichem und sexuellem Kontakt. Dies alles erschien ihm nicht als Mangel, sondern eher als Freiheit. Er war ein freier Mensch. Er konnte tun, was er wollte, wann er es wollte, solange er wollte. Und das tat er. Er arbeitete. Er arbeitete, spielte. Er skizzierte eine Reihe von Hypothesen, die zu einer zusammenhängenden Simultanitätstheorie führten. Doch das schien ihm als Ziel zu wenig. Er hatte sich ein weit höheres gesteckt, eine einheitliche Theorie der Zeit, die er erstellen würde, wenn er es irgendwie schaffen könnte. Er hatte das Gefühl, mitten in einem weiten, offenen Land in einem Raum eingeschlossen zu sein. Es lag alles offen da, wenn er nur den Weg hinaus, den richtigen Weg finden könnte. Dieses Gefühl wurde zur Besessenheit. Während des Herbstes und des Winters schlief er immer weniger, 2 Stunden bei Nacht, 2 weitere irgendwann während des Tages genügten ihm, und auch dann schlief er nicht so tief und so fest wie früher, sondern wachte vielmehr auf einer anderen Ebene, so dass sein Schlaf voller Träume war. Er träumte lebhaft, und die Träume gehörten zu seiner Arbeit. Er sah, wie die Zeit sich umkehrte, wie ein Fluss zu seiner Quelle hinauffloss. Er hielt die Gleichzeitigkeit 2er Momente in der linken und der rechten Hand. Als er sie auseinander bewegte, musste er lächeln, weil er sah, dass sich die Momente teilten wie Seifenblasen. Er stand auf und notierte sich, ohne richtig wach zu werden, die mathematische Formel, die er seit Tagen zu vollenden versuchte. Er träumte, dass der Raum um ihn herum sich zusammenzog wie die Wand einer kollabierenden Kugel, immer weiter auf eine zentrale Leere zu, enger und enger, und er erwachte von einem Hilfeschrei, der ihm in der Kehle stecken blieb, kämpfte stumm um Befreiung von dem Wissen um seine eigene unendliche Leere. An einem kalten Nachmittag gegen Ende des Winters ging er auf dem Heimweg von der Bibliothek ins Physikbüro, um nachzusehen, ob vielleicht Briefe für ihn da waren. Eigentlich erwartete er keine, da er selbst seinen Freunden im Regionalinstitut im unteren Nordland nicht geschrieben hatte. Aber er fühlte sich seit einigen Tagen nicht recht wohl. Er hatte selbst einige seiner schönsten Hypothesen widerlegt und war nach einem halben Jahr harter Arbeit wieder an dem Punkt angelangt, von dem er ausgegangen war. Das Phasenmodell war einfach zu vage, um von Nutzen zu sein. Der Hals tat ihm weh. Er wünschte, es wäre ein Brief von irgendjemandem da, den er kannte, oder es wäre wenigstens jemand im Physikbüro, dem er guten Tag sagen konnte. Aber es war niemand da außer Sabul. Sieh mal, Shevek. Er sah das Buch an, das ihm der Alte reichte, ein dünnes Buch, grün gebunden, mit dem Kreis des Lebens auf dem Einband. Er nahm es und las den Titel. Eine Kritik der Hypothese Atros über die unendliche Sequenz. Es war sein Aufsatz. Atros Bestätigung und Verteidigung und seine Antwort. All das war in Pravik übersetzt oder rückübersetzt und vom PDK-Verlag in Abenay gedruckt worden. 2 Autoren wurden genannt, Sabul und Shevek. Sabul reckte den Hals, um in das Buch sehen zu können, das Shevek hielt, und triumphierte. Sein Knurren wurde kehlig, er lachte. Wir haben Atro fertig gemacht, wir haben es diesem verdammten Profitler gezeigt. Jetzt sollen sie mal von pueriler Ungenauigkeit reden. Seit 10 Jahren hegte Sabul einen Groll gegen das Physikjournal der Yeon-Universität, das seine theoretischen Arbeiten als von jenem Provinzialismus der puerilen Ungenauigkeit verzerrt abqualifiziert hatte, mit denen das odonische Dogma jedes geistige Gebiet infiziert. Jetzt wollen wir mal sehen, wer provinziell ist, sagte er grinsend. In dem Jahr, seit Shevek ihn kannte, hatte er ihn kein einziges Mal lächeln sehen. Scheveck setzte sich auf eine Bank, auf der er sich erst Platz schaffen und einen Stapel Papiere wegräumen musste. Das Physikbüro war natürlich ein gemeinschaftlich genutzter Raum, aber Sabul verbreitete mit dem Material, das er benutzte, in dem hinteren der beiden Zimmer stets so viel Unordnung, dass für niemand anderes mehr Platz zu sein schien. Scheveck blickte auf das Buch in seiner Hand hinab und dann zum Fenster hinaus. Er fühlte sich krank und sah auch so aus. Außerdem war er nervös. Aber Sabul gegenüber war er niemals scheu oder verlegen gewesen, wie er es so oft bei Menschen war, die er gern kennengelernt hätte. »Ich wusste nicht, dass du es übersetzt hast«, sagte er. »Übersetzt, redigiert, einige Stellen geglättet, Übergänge eingefügt, die du ausgelassen hattest und so weiter. 2 Dekaden Arbeit. Du solltest stolz sein, deine Ideen bilden weitgehend die Basis für das fertige Buch.« Das Buch enthielt ausschließlich Scheveks und Arthurs Ideen. »Ja«, sagte Scheveck. Er blickte in seine Hände. Dann sagte er, »ich würde gern den Aufsatz veröffentlichen, den ich in diesem Quartal über die Reversibilität geschrieben habe. Den sollte Arthur auch bekommen. Er würde ihn sicher interessieren. Er hält immer noch am Kausalprinzip fest.«
»Veröffentlichen? Wo?«
»Auf Jotisch, meine ich, auf Uras. Um ihn Arthur zu schicken, wie diesen hier. Er wird ihn dann dort in einem der Journale veröffentlichen.«
»Du kannst ihn keine Arbeit zur Veröffentlichung schicken, die hier noch nicht gedruckt worden ist. Aber genau das haben wir mit dieser hier doch auch gemacht. Das Ganze, bis auf meine Antwort, ist im Yoyun-Journal erschienen, bevor es hier rausgegeben wurde.«
»Das konnte ich nicht verhindern. Aber was glaubst du wohl, warum ich das hier so eilig in Druck gegeben habe? Du denkst doch nicht etwa, dass jeder von der PDK mit unserem Ideenaustausch mit Uras einverstanden ist, oder? Die Verteidigung besteht darauf, dass jedes Wort, das unsere Welt mit diesen Frachtern verlässt, von einem durch die PDK bestimmten Fachmann geprüft wird. Und außerdem glaubst du vielleicht, all diese provinziellen Physiker, die keinen Draht nach Uras haben, würden sich nicht darüber aufregen, dass wir ihn benutzen? Eifersüchtig sind die auf uns. Es gibt genug Leute, die auf der Lauer liegen und warten, bis wir einen falschen Schritt tun. Wenn sie uns je dabei erwischen, werden wir vom Postdienst der Frachter ausgeschlossen. Hast du das jetzt endlich kapiert?
Wie ist das Institut denn überhaupt an diesen Postdienst gekommen?
Durch Pegwurs Wahl in die PDK vor 10 Jahren.
Pegwur war ein halbwegs bekannter Physiker.
Und ich bewege mich seitdem mit größter Vorsicht, um ihn nicht wieder zu verlieren. Verstehst du?
Scheveck nickte.
Wie dem auch sei. Arthur will dein Zeug gar nicht lesen. Ich habe mir diese Arbeit schon vor Dekaden angesehen und sie dir zurückgegeben. Wann wirst du endlich aufhören, Zeit auf diese reaktionären Theorien zu verschwenden, an die Gwarab sich immer noch klammert? Begreifst du denn nicht, dass sie ihr ganzes Leben darauf verschwendet hat? Wenn du so weitermachst, wirst du noch einen Narren aus dir machen. Was natürlich dein gutes Recht ist. Aber aus mir wirst du bestimmt keinen machen.
Und wenn ich die Arbeit hier bei uns auf Pravik zur Veröffentlichung anbiete?
Zeitverschwendung.
Scheveck nahm die Reaktion mit einem leichten Nicken hin. Er stand auf, schlaksig und knochig und blieb einen Moment lang gedankenverloren stehen. Das matte Winterlicht lag hart auf seinem Haar, das er jetzt zu einem Zopf geflochten trug, und auf seinem ruhigen Gesicht. Er ging zum Schreibtisch und nahm ein Exemplar von dem kleinen Stapel neuer Bücher.
»Ich möchte eins davon Mites schicken«, erklärte er. »Nimm dir so viel du willst. Hör zu. Wenn du glaubst, besser zu wissen, was du tust als ich, dann leg deine Arbeit doch dem Pressesyndikat vor. Du brauchst meine Erlaubnis nicht. Wir haben schließlich keine Hierarchie. Ich kann dich nicht daran hindern. Ich kann dir nur einen Rat geben.«
»Aber du bist Berater des Pressesyndikats für Physikmanuskripte«, entgegnete Scheveck. »Ich dachte, ich könnte Zeit sparen, wenn ich dich jetzt gleich frage.«
Trotz seiner Sanftmut war er unnachgiebig. Da er nicht um Macht zu kämpfen gedachte, war er unbezwingbar.
»Zeit sparen, wieso?«, knurrte Sabul.
Aber Sabul war auch Odonia. Sich seiner eigenen Heuchelei bewusst, wandte er sich fast, wie unter körperlichem Schmerz, drehte sich weg, wandte sich wieder zu Scheveck um und sagte böse, mit einer vor Wut belegten Stimme, »Nur zu, reich das verdammte Ding doch ein. Ich werde mich für inkompetent auf diesem Gebiet erklären. Ich sage Ihnen, Sie sollen sich an Gwarab wenden. Sie ist Simultanitätsexpertin, nicht ich. Diese verkalkte Mystikerin,
das Universum, eine gigantische Hafenseite, die in die Existenz hinein und wieder hinausschwingt. Was für eine Melodie spielt sie denn? Wahrscheinlich Passagen aus den numerischen Harmonien, Sphärenmusik, was? In diesem Fall bin ich tatsächlich inkompetent oder vielmehr nicht willens, mich der PDK oder dem Pressesyndikat als Berater für intellektuelle Exkremente zur Verfügung zu stellen. Jede Arbeit, die ich für dich geleistet habe, erwiderte Scheveck ganz ruhig, ist Teil einer großen Arbeit, die auf Gwarabs Theorien über die Simultanität beruht. Wenn du das eine willst, musst du das andere auch hinnehmen. Korn gedeiht am besten auf Scheiße, wie wir im unteren Nordland zu sagen pflegen. Er blieb einen Augenblick lang stehen. Da er jedoch keine Antwort von Sabul erhielt, sagte er auf Wiedersehen und ging. Er wusste, dass er eine Schlacht gewonnen hatte, und zwar mühelos, ohne sichtbare Gewalttätigkeit. Aber Gewalt war dennoch im Spiel gewesen.